Ist man mit einer Handvoll Tabletten, die vor dem Sex eingeworfen werden, immun gegen AIDS? Den Eindruck könnte man gewinnen, wenn man von den Möglichkeiten einer PrEP hört. Doch wie meist in solchen Fällen, ganz so einfach ist es nicht. Darum fragen wir einen Experten, was es mit der sogenannten Pille davor auf sich hat. Bei uns ist Dr. Nils Postel von der Münchner Praxis PrinzMed. Hallo Nils.
Hallo Bernd.
Nils, lass uns doch erst einmal den Begriff klären. Was bedeutet denn PrEP?
PrEP bedeutet Präexpositionsprophylaxe. Das bedeutet, ich mache eine HIV-Expositionsprophylaxe und zwar in der Situation, dass ich keine HIV-Infektion habe und mich eben vor einer HIV-Infektion schützen möchte, indem ich vorher bestimmte Maßnahmen ergreife. Also im Kontrast zu der Postexpositionsprophylaxe, wo wir eine Prophylaxe betreiben, nachdem wir ein HIV-Risiko hatten, würde man jetzt eine Prophylaxe, bevor wir ein HIV-Risiko haben, machen.
Diese PrEP bewegt die Menschen ganz enorm in letzter Zeit. Welche Versprechungen macht sie denn? Ich habe das gerade ja schon ein bisschen skizziert in meinem Einleser. Ist das ungefähr wahr? Ich werfe ein paar Pillen ein und dann passiert mir nichts mehr in Sachen HIV.
Ich glaube, so hast du das ja auch schon eben gerade gesagt, so einfach kann man das nicht sagen. Man muss, glaube ich, sich erstmal die Ursprungsidee der PrEP anschauen. Wir haben in Afrika zum Beispiel die Situation, dass Frauen sich häufig gar nicht dagegen schützen können, mit HIV-positiven Männern schlafen zu müssen, auch häufig auch unfreiwillig. Und daher kommt eigentlich die Ursprungsidee der PrEP, dass man sich überlegt hat, wie können wir zum Beispiel eben afrikanischen Frauen helfen, sich vor HIV zu schützen, wenn ihre Männer oder ihre Sexualpartner zum Beispiel ein Kondom kategorisch ablehnen, auch aus kulturellen Gründen, auch aus naturreligiösen Gründen. Damit hat die Geschichte der PrEP eigentlich angefangen, dass man Mikrobizide entwickelt hat, also antiretrovirale Wirkstoffe, die man lokal auftragen kann, zum Beispiel in die Scheide einführen kann in Form eines Gels, sodass man die Menschen dann also vor einer Ansteckung schützen kann.
Da sind wir schon beim Thema. Es gibt ja zwei verschiedene Formen von PrEP. Die eine hast du bereits kurz skizziert. Das ist die sogenannte lokale PrEP und es gibt auch noch eine systemische. Kannst du was zu dem Unterschied erzählen?
Also die lokale besteht in Form eines Gels, das man in die Scheide einführen kann. Es gab auch Untersuchungen, zum Beispiel ein Gleitgel zu entwickeln, insbesondere für Männer, die Sex mit Männern haben, wo man dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Dieses Gleitgel, was von schwulen Männern ja sehr häufig benutzt wird, kann man natürlich so präparieren, dass auch ein Anti-HIV-Wirkstoff damit drin ist. Das hat sich nicht durchgesetzt, das hat viele verschiedene komplizierte Begründung, warum das nicht gut funktioniert. Das ist also die eine Seite und die ältere Seite der PrEP sozusagen. Die neuere Seite der Präexpositionsprophylaxe ist, dass man Medikamente einnimmt, HIV-Medikamente einnimmt, um sich vor einer Infektion zu schützen. Das wäre die systemische PrEP. Systemisch meint einfach, dass das Medikament sich überall im Körper verbreitet.
Welche Medikamente stehen denn zur Verfügung? Wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe und sage, hey, das möchte ich auch, was für Medikamente hat denn der überhaupt in petto?
Untersucht sind die Wirkstoffe aus Truvada. Das ist ein Kombinationspräparat, wo die Wirkstoffe Emtricitabin und Tenofovir drin enthalten sind. Und es gibt auch den Wirkstoff Tenofovir, der in der Tablette Viriat enthalten ist. Das gibt es sowohl als Gel als auch in Form einer Tablette.
Wie sehr belastet mich eine Einnahme von PrEP-Medikamenten? Wie viele Tabletten muss ich wann einnehmen?
Das ist jeweils nur eine Tablette, alle 24 Stunden. Dann zeigt sich eine sehr gute Wirksamkeit, wenn man an 7 Tagen der Woche je eine Tablette einnimmt, also täglich, also eine 100%ige Therapietreue hat, dann erweist sich, dass die Schutzwirkung bei 99% liegt und damit also fast vollständig ist.
Therapietreue ist aber oftmals ein Problem, das haben Studien bewiesen, könnte daran das ganze System PrEP scheitern. Das heißt, was bedeutet das für mich als Patienten, wenn ich eine erfolgreiche PrEP haben möchte? Wie sehr bin ich auf Disziplin angewiesen?
Da muss man sehr diszipliniert sein. Also es gibt verschiedene Studien, die teilweise eine gute Wirksamkeit gezeigt haben, die teilweise aber auch zum Beispiel bei afrikanischen Frauen gar keine Wirksamkeit gezeigt haben, sodass die Studie vorzeitig aus ethischen Gründen abgebrochen werden musste. Also da ist gar nicht das letzte Wort gesprochen, ob die PrEP überhaupt definitiv wirksam ist. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir davon ausgehen, dass sie wirksam ist, dann kann sie nur dann wirksam sein, wenn die Patienten ausgesprochen therapietreu sind. Und genau das sind sie in den Studien sehr häufig nicht gewesen, worin sich meines Erachtens auch schon spiegelt, dass die Akzeptanz einer PrEP ausgesprochen gering ist. Ich frage mich manchmal, woher die große Energie kommt, viele Studien zu diesem Thema aufzulegen, wo doch offensichtlich der Markt, um es mal ein bisschen ökonomisch auszudrücken, der Markt gar nicht da ist. Ich bin von meinen Patienten, ich behandle sowohl HIV-positive als auch HIV-negative Menschen, ein einziges Mal auf dieses Thema angesprochen worden, aber nur, weil der Betreffende sich darüber informieren wollte und nicht etwa, weil er nach so einer Tablette gefragt hat. Mir scheint es, dass das überhaupt gar kein Thema ist und ich verbinde mit diesem ganzen Thema auch viele Fragen, zum Beispiel ist völlig ungeklärt, wer soll das überhaupt bekommen? Man muss sich ja die Frage stellen, ist es ethisch überhaupt vertretbar, dass wir immer noch Menschen, zum Beispiel im bereits erwähnten Afrika haben, die selig wären, wenn sie ihre HIV-Infektion mit Tabletten behandeln könnten. Und wir in der sogenannten ersten Welt kommen jetzt auf die Idee, HIV-Medikamente HIV-Negativen zu geben. Ich finde, da muss man ethisch mal drüber diskutieren. Dann ist eine weitere Frage, insbesondere in Deutschland auch, wer soll das bezahlen? Die gesetzliche Krankenversicherung wird das sicherlich nicht bezahlen. Diese Medikamente kosten 800 bis 1000 Euro im Monat, müssen regelmäßig eingenommen werden, können nicht immer nur kurz vor dem Sex einmalig eingenommen werden, dann entfalten sie keine ausreichende Schutzwirkung. Das sind alles ungeklärte Fragen und die USA sind bisher das einzige Land, wo HIV-Medikamente als systemische PrEP überhaupt zugelassen worden sind. Kein anderes Land hat sich dem bisher angeschlossen.
Dennoch erstaunlich, dass du sagst, du hast wenig Resonanz eigentlich oder wenig Nachfrage nach einer PrEP. Denn das Heilsversprechen, dieser unbeschwerte Umgang, ich kann wieder Sex ohne Kondom haben, ich kann wieder Körperflüssigkeiten aufnehmen, annehmen, wie auch immer. Das ist doch eigentlich eine Geschichte, da hat man nach 30 Jahren Sex mit Kondom, könnte mir vorstellen, dass das viele Leute extrem interessiert. Warum tut es das vielleicht nicht?
Ja, ich glaube, dass man nicht alle, ich glaube, dass viele Gruppen von schwulen Männern oder von bisexuellen Männern das ganz unterschiedlich empfinden. Ich sehe natürlich Menschen, die sich Sex ohne Kondom wünschen, die sind aber häufig in einer festen Partnerschaft und wünschen sich aus Liebesgründen, aus emotionalen Gründen Sex ohne Kondom mit ihrem Partner, haben häufig dann auch monogame Beziehungen, wo wir jetzt schon im Sinne von Treatment as Prevention die Situation haben, dass jemand Medikamente einnimmt, nämlich der HIV-positive Partner, und der HIV-negative Partner dann in der Regel nicht angesteckt wird, weil der Positive unter der Nachweisgrenze ist und im Sinne von Treatment as Prevention wir da gar keine offenen Fragen mehr haben.
Das heißt, du glaubst nicht daran, dass PrEP die Zukunft im Umgang mit HIV sein wird?
Ich kann das im Moment nicht erkennen. Wenn man sich auch anschaut, dass viele Initiativen gestartet worden sind, sowohl bei Sex, bei Männern, die Sex mit Männern haben, als auch bei afrikanischen heterosexuellen Paaren. Da hat es viele Initiativen gegeben, die versucht haben, die Akzeptanz für eine PrEP zu steigern. Also offensichtlich ist diese Akzeptanz, so wie ich es auch in der eigenen Praxis erlebe, gar nicht da. Und wenn wir versuchen, irgendwie ein Konzept durchzudrücken, was gar keine Akzeptanz bei den Menschen findet, dann glaube ich, muss man das Konzept in Frage stellen.
Du sagst jetzt aber nicht, dass PrEP im Prinzip eine Marketingidee der Pharmafirmen ist, um eventuell einen Markt zu beackern, der vielleicht so gar nicht da ist. Das heißt, irgendwo muss die Idee ja herkommen. Irgendjemand muss sich ja gesagt haben, das ist eine tolle Sache, sonst würde man ja nicht Geld in Forschung und Entwicklung stecken.
Also so weit würde ich natürlich nicht gehen, weil ich da überhaupt keine Beweise in dieser Richtung habe. Prinzipiell muss man sagen, dass viele dieser Studien von amerikanischen Stiftungen, zum Beispiel von Belinda und Bill Gates, finanziert worden sind, denen ich erstmal unterstellen würde, dass sie sicherlich hehre Absichten damit verbinden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist für jede Pharmafirma, wenn man rein den betriebswirtschaftlichen Aspekt betrachtet, immer eine optimale Situation, wenn ich so viele Menschen wie möglich mit einem bestimmten Medikament behandle. Und wenn ich eine Indikationserweiterung dadurch bekommen kann, wird die Pharmaindustrie sicherlich nichts dagegen haben. Das ist sicherlich etwas, was man sich mit Recht auch fragen kann, wo kommt diese Energie her, fortwährend eine Präexpositionsprophylaxe in den Vordergrund zu stellen.
Jetzt haben wir ein Thema noch gar nicht angesprochen, das heißt mögliche Nebenwirkungen. Weiß man denn schon, wie diese PrEP wirkt im Körper, ob sie etwas mit den Menschen macht oder ob sie weitgehend nebenwirkungsfrei ist?
Also die Wirkstoffe, die in Truvada drin sind und auch das Tenofovir, was in Viriat nochmal drin ist, sind sehr gut verträgliche Medikamente. Das Nebenwirkungsprofil ist gut beschrieben. Man muss allerdings auch sagen, dass die Medikamente gut in den Studien nochmal untersucht sind und dass durchaus in der einen oder anderen Studie wahrscheinlich insbesondere durch das Tenofovir ausgelöst, vermehrt Übelkeit aufgetreten ist. Das war in der Regel nur vorübergehend, aber es ist eben nicht so, dass das gar keine Nebenwirkungen hat und dass sich das auf Placebo-Niveau befindet. Das Nebenwirkungsspektrum ist auch so, dass es Veränderungen am Knochenstoffwechsel machen kann. Und es ist auch so, dass es eine Nierenschädigung auslösen kann. Das ist ja letztendlich mit dieser PrEP-Frage überhaupt nicht geklärt, wie lange nehme ich das überhaupt ein und wer macht dann da das Nebenwirkungsmanagement. Das ist sicherlich etwas, was in Deutschland sicherlich die gesetzlichen Krankenversicherungen nicht bezahlen werden.
Bei allen Fragen, die sowohl medizinischer als auch ethischer Natur sind, wenn es jetzt einen Menschen gibt, der sagt, ich möchte das aber haben, kann der heute in Deutschland zu seinem Arzt gehen und sagen, ich bezahle dir das, ich möchte das unbedingt machen und dann bekommt er das verschrieben.
Das ist dann die Einzelentscheidung des Arztes. Für mich würde auf jeden Fall dazu gehören, dass man eine Beratung macht, dass man erstmal versteht, warum er oder sie sich das jetzt so dringlich wünscht, was dahinter steckt. Und wenn man das geklärt hat, dann muss man natürlich über andere sexuell übertragbare Erkrankungen, Stichwort Hepatitis oder bakterielle Infektionen des Urogenitaltraktes, nochmal intensiv aufklären, weil davor schützt natürlich die HIV-PrEP nicht.
Sehr richtig. Dann sage ich bis hierhin herzlichen Dank, Dr. Nils Postel von der Praxis PrinzMed. Wir sind gespannt, wie die Entwicklung rund um die PrEP weitergeht. Dankeschön.
Gerne.